Ja, grüßt euch nochmal von dieser Seite. Ganz herzlich, das ist hier soweit Anne. Genau. Ja, es war ein bisschen her, aber es ist absolut immer ein sehr aktuelles Thema. Reformation, nicht Transpiration, sondern Transformation und Formation, und Transpiration ist oft auch ganz schön im Spiel. Kann da nachher noch so ein bisschen berichten, aber ich kenne das ja aus unserer Gemeindesituation, wo man da so manch harte Nuss knacken muss und es manchmal doch sehr herausfordernd ist im Leben. Und es sind eigentlich immer so, wirklich unser ganzes Gemeindeleben, aber auch unser persönliches Leben, wir sagen, wir sind mit Jesus unterwegs, wir wollen für und mit Jesus etwas bewegen. Das ist immer wieder diese Bereiche, zu sagen Reformation, Transformation, Formation. Und bei Reformation geht es ja längst nicht nur um Luther, sondern um viele, viele Frauen und Männer, die Gott gebraucht hat, um immer wieder etwas in seiner Gemeinde zu reformieren. Und ich steige mal ein mit einem Bibeltext, erst einmal hier aus dem 1. Korintherbrief 3, Vers 9. 3, 6 bis 9. Ich glaube, das ist aber hier die Luther-Übersetzung. Ich habe hier irgendwie stehen, neues Leben, das kommt später. Das ist hier, glaube ich, erstmal noch die Luther. Da heißt es: Meine Aufgabe bestand darin, sagt Paulus, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Apollos hat ihn bewässert, aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt, und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin, belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Und entscheidend ist, dass Gott eben das Wachstum gibt, dass wir das verstehen. Wir werden es alle bejahen, wir sagen, natürlich, was können wir schon tun? Kennen wir doch die Aussage von Paulus, er ist in den Schwachen mächtig und ohne ihn kann ich nichts tun. Aber trotzdem verhalten wir uns oft so, als wenn wirklich alles von uns abhängt. Es gibt ja auch diese schöne Aussage, ich weiß mal, bei einer lieben Frau, wo wir dann einen Hauskreis mal hatten, auf der Toilette, da hing dann im Bad dieser Spruch, ne? Herr, hilf mir, so viel zu leisten, so ungefähr geht es, kriege ich jetzt nicht wortwörtlich hin, so viel zu leisten, so viel zu machen, als wenn alles von mir abhängt, also meinen Job zu tun, den ich tun muss, aber so zu beten und so von Gott zu erwarten, wenn alles von Gott abhängt, und das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das ist ja diese riesige Spannung, in der wir immer wieder stehen. Was habe ich jetzt zu tun, oder was ist das, was Gott tun möchte, was Gott wirken will? Und oft verhalten wir uns so, und ich sehe das ja auch in meinen persönlichen Lebenssituationen so, dass ich denke, meine Güte, was wurschtel ich da jetzt rum und krampf mich ab und muss irgendwann, wenn ich am Ende bin, nicht mehr weiter weiß, an den Punkt kommen, ich sage, ja, eigentlich ist es ja etwas, Gott, was du nur wirken kannst, was du tun kannst durch deinen Heiligen Geist. Wir haben das ja vorhin auch schon gehört, wir brauchen Gottes Geist, damit er Dinge verändert. Und ich verhalte mich so, als ob ich das irgendwie managen könnte. Aber wir kennen auch die andere Situation, dass wir das vielleicht bei anderen beobachten oder bei uns selbst und sagen, ja, du kannst jetzt beten wie ein Weltmeister, aber du musst selber in Bewegung kommen. Du musst, da habe ich ja letztes Mal auch drüber gesprochen, du musst diesen Glaubensschritt gehen. Es ist dein Part, du musst sehen, was deine Aufgabe ist, dein Job machen. Aber es ist oft wirklich sehr, sehr schwer, oder? Das eine vom anderen zu unterscheiden, das herauszufinden. Und hier sind wir auch darauf angewiesen, Gottes Reden zu hören. Auf der einen Seite Gottes Reden zu hören, Gott, was ist deine Strategie? Was möchtest du, dass ich tun soll? Wie soll ich mich verhalten? Soll ich abwarten und du willst ein Wunder wirken? Du willst vor mir die Türen aufstoßen? Du willst die Barrieren aus dem Weg räumen, wie ein Bulldozer, und ich brauche da wirklich nur hinterhergehen, im Glauben und im Vertrauen? Oder erwartest du von mir Handeln? Ich muss mich aufmachen. Du möchtest zum Beispiel tatsächlich, dass ich mich aus meinem bisherigen Job, aus meinem kuscheligen Umfeld, einerseits ist vieles unzufrieden und unzufriedenstellend, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht so richtig in deinem Willen drin, aber eigentlich ist doch alles so, alles ganz nett und ich habe ja so mein Einkommen und Auskommen und ist ja alles so weit geregelt und irgendwo ist eine gewisse Sicherheit, wenn auch Unzufriedenheit da. Und du willst auf einmal, Gott, dass ich mich da rausbewege, dass ich aus dem Boot heraussteige, dass ich Glaubensschritte gehe und dass ich auf einmal anfange, etwas zu wagen und Schritte zu gehen, die mir erstmal alles kosten und mir schnürzt den Hals, mir schnürzt die Kehle zu und ich denke, oh nein. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, wenn ich ganz aufrichtig damit umgehe, mit dir umgehe, Gott, dann merke ich doch, du erwartest von mir diesen Glaubensschritt. Ganz schön schwer, oder? Und in einigen Situationen wissen wir auch, dass Gott gesprochen hat und wir wissen, was Gott von uns erwartet, aber wir vergessen es oder wir wollen es eigentlich gar nicht. Und denken, naja, vielleicht habe ich nicht richtig hingehört, okay, vielleicht habe ich mich, oder bestimmt habe ich mich verhört, Gott, das kannst du doch jetzt nicht von mir erwarten. Und wenn ich dann richtig zur Stille komme und sage, wir es ja auch gesungen haben, ne? Doch, also egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du sollst doch an erster Stelle stehen. Wenn du von mir diesen wirklich schweren Schritt erwartest, ich will ihn gehen. Und ich will dir vertrauen, Gott, dass du mir hilfst, diesen Schritt zu gehen. Dass du wirklich vor mir auch Türen aufstößt. Und wenn ich alles wage und mich in ein neues Land hineinwage, in einen neuen Abschnitt, einen neuen Bereich, dann vertraue ich auch, dass du mir da durchhilfst und dass ich da nicht untergehe oder umkomme. Und erstaunlich ist, wenn ich auch so auf Gemeinde schaue, dann ist es das, was Gott oft mit uns vorhat. Meine Güte, ich kann dir nachher nochmal erzählen, wo wir als Gemeinde gerade ganz frisch eine sehr schöne Lösung gefunden haben, aber das war echt eine schwierige Geburt. Ich brauche nicht nur die letzten Monate, ich kann die letzten Jahre zurückgehen. Was wir da durchhaben, auch miteinander in der Gemeindeleitung und als Gemeinde, heftig, heftig. Und es ist oft wirklich wie eine Geburt, ne? Wenn dann so die Wehen kommen und die Wehen zunehmen. Und vor diesem großartigen, freudigen Ereignis der Geburt, was einem das erstmal alles kostet. Aber ich glaube, dass wir immer wieder als Gemeinde solche Prozesse durchgehen. Und es fällt uns eben nicht leicht, es fällt uns schwer. Aber da gilt es immer wieder zu unterscheiden. Wir sind ja nicht diejenigen, die das Wachstum bringen. Wir sind nicht diejenigen, die die maßgebliche Veränderung in diesem Veränderungsprozess bringen. Wir müssen bereit sein. Aber wir bringen nicht diese Veränderung, sondern das bringt Gott. Gott wirkt im schöpferischen Wachstum mit enormer Kraft. Ich werde das nie vergessen, als mir das einmal so aufging. Wo ich dachte, Martin, du hast dich in deinem Dienst als Pastor, wo du versucht hast, Gemeinde zu bauen, wirklich so verhalten, als würdest du vor einer Pflanze stehen und ihr befehlen zu wachsen. Und die wächst dann, am besten noch in welche Richtung und in welcher Größe und mit welchen Blüten. Du sorgst dafür, dass diese Pflanze so wächst. Können wir das? Absolut nicht. Was ist eigentlich der Job eines Gärtners? Der Job oder die Aufgabe eines Gärtners ist ja nicht, dass eine Pflanze wächst und sich gesund entwickelt. Dann würde ich nicht so oft in meinem eigenen kleinen Gärtchen verzweifeln. Dass da der Apfelbaum befallen ist oder die Pflanze nicht so wächst oder eine schöne Pflanze pflanzt man ein und nach einem Monat ist sie eingegangen. Wenn ich das irgendwie anders beeinflussen könnte, ne, mit dem super grünen Daumen wird das ja ganz anders dann aussehen. Alles in der Pracht blühen und grün ist ja nun leider oft nicht so. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, der Gärtner hat eigentlich nur eine Aufgabe. Der Gärtner hat die Aufgabe, all die Dinge, die das Wachstum hindern können, die den schönen Pflanzen da schaden könnten, diese Faktoren zu beseitigen und abzuhalten und aufzuhalten. Ich dachte, hey, Und wenn ich das dann übertrage auf dieses Bild, das ja auch hier in der Bibelstelle gebraucht wird. Wir sind ja auch wie Gärtner in dem, wie wir Gemeinde bauen, wie wir Gemeinde leben, wie wir Gemeinde gestalten, führend mit Jesus. Dann geht mir auf, ja, ist eigentlich auch unsere Aufgabe. Das Wachstum kann wirklich Gott nur geben. Aber hier gibt es immer wieder große Gefahren, dass man dann denkt, naja gut, ich kann mich ja auf meinem Gemeindestuhl zurücklehnen. Gott, okay, dass wir als Gemeinde nicht wachsen und es uns nicht gelingt, unser Umfeld zu erreichen. Vielleicht ist es nicht deine Zeit, Gott. Steht irgendwie nicht in deinem Terminplaner drin, in deinem Tempus. Okay, dann warten wir mal. Gott sagt, nein, nein, ich möchte schon Wachstum geben. Oder ich hätte auch schon längst Wachstum geben können. Aber ich möchte, dass ihr da mal so ein paar Dinge ordnet und aufräumt. Und hier sind wir wieder genau in dieser schwierigen Spannung. Was ist unser Job, was sind unsere Aufgaben und was kann nur Gott eben wirken? Aber maßgeblich ist das entscheidend, dass Gott Wachstum gibt und das sehen wir eben hier in unserer Bibelstelle. Wir gehen das noch einmal durch, auch gehen ein bisschen früher rein, ab Vers 3, 1. Korintherbrief 3 bis 8, Kapitel 3. Da heißt es, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Rivalität und Streit unter euch nicht, dass ihr noch immer wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Oder ist das etwa ein Beweis für den Heiligen Geist in euch, wenn ihr sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos? Kennen wir auch, oder? Wir sind Willow Creek Gemeinde. Nein, wir sind Rick Porn, wir sind Saddleback. Nee. Wir gliedern uns jetzt, wir haben vorhin drüber gesprochen, diesen Turning-Idee da an, dieser Baptistengemeinde aus England, die da ganz frontal, straight Leute anspricht auf den Glauben hin und das müssen wir machen. Wir sind ja so raus jetzt zu zweit, am besten gleich nach dem Gottesdienst und die Leute erstmal alle ansprechen und einladen. Nee, ich glaube, dass diese Erweckung da gerade in Afrika, in Nigeria, in Nigeria, das ist unser Ding und ich zähle mich dazu. Wie schnell sind wir auch in diesem Fahrwasser drin? Das ist nicht neu. Das gab es schon vor 2000 Jahren in der ersten Gemeinde, wo es heißt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Barnabas, ich gehöre zu Petrus und so weiter. Und dann sagt Paulus, Leute, wer ist das denn schon? Wer sind denn schon wir? Und das war nicht nur so ein Spruch, sondern das zeigt uns das Herz von Paulus, der das von Herzen ernst gemeint hat. Der auch einmal sagte, das finde ich schon ganz schön heftig eigentlich, ne, wenn man sich da so hinstellt und sagt, eigentlich bin ich ein unnützer Knecht, eigentlich so ein Tölpel da, der da irgendwie versucht, Gott zu dienen und für Gott was zu wirken. Und ich glaube, er hat das von Herzen ernst gemeint, dass er sich bewusst war, und das war auch sein Erfolgsgeheimnis, dass er sich bewusst war, ich bin absolut abhängig von Jesus. Ich bin absolut abhängig vom Heiligen Geist. Ich, was kann ich denn schon machen? Ich versuche da zu preachen, zu predigen, meinen Job zu machen, zu lehren, die Gemeinden auf vieles hinzuweisen und so, aber wenn Gott nicht wirkt und Gott nicht handelt und uns nicht gebrauchen kann, dann können wir alle einpacken, ob wir nun Apollos, Barnabas, Petrus, Johannes oder Paulus heißen. Und das sagt er dann ja auch hier, wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass sie deswegen streitet, auch noch in Streit kommt? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat doch lediglich das getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Das ist schon sehr entscheidend. Jeder von uns hat doch lediglich das getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Das ist eine große Frage, ne? Tun wir das, was Gott uns aufgetragen hat? Jeder einzelne von uns. Sofort sind wir ja auch bei diesem schönen Bild des Körpers, des Leibes, 1. Korinther 12. Das Auge hat seine Aufgabe. Das Auge kann nicht sagen, ich bin auf einmal arm. Oder ich bin auf einmal Leber oder so etwas. Und umgekehrt, wenn das Auge wie ein Auge funktioniert, ist ein ganz tolles, klares, einfaches Bild. Und die Hand wie eine Hand und die Milz wie eine Milz und das Herz wie ein Herz funktioniert, dann ist da alles gut, dann bin ich doch gesund. Und wenn das in unseren Gemeinden so ist, dann ist Gemeinde auch gesund. Und gesunde Gemeinde bringt gesundes Wachstum. Und wenn ich jetzt nur auf meinen eigenen Radius gucke, mein eigenes Umfeld, wo ich mit involviert bin, beteiligt bin, Gemeinde zu bauen, dann sieht das oft ganz anders aus. Dass ich manchmal denke, meine Güte, da macht jemand drei Dienste, kommt mit hängender Zunge, typisches Bild oder typische Situation, kennt ihr bestimmt auch oder vielleicht gar nicht, in die Gemeinde reingehechelt und überlegt erstmal, welches meiner Aufgaben muss ich erstmal als erstes nachgehen, ist völlig am Ende und überlegt die ganze Zeit, eigentlich müsste ich aussteigen. Nicht aus eines der drei Dinge, sondern aus allen drei. Und als Beobachter, ne, weiß er, dass ich selber persönlich auch absolut in dieser Gefahr bin, nämlich ja überhaupt nicht raus. Aber als Beobachter sieht das ja auch mal besser von außen, denke ich dann, ja, aber lass doch mal eine Sache, mach doch zwei oder am besten nur eins und das richtig. Aber es ist oft in unseren Gemeinden auch gar nicht so möglich. Und da müssen wir uns wieder fragen, warum. Aber ich bin sicher, da sage ich euch nichts Neues, das sind alles Dinge, die wir so immer wieder kennen. Und dann sagt Paulus eben, nee, jeder von uns hat seine Aufgabe gemacht und bei Paulus sieht man ja auch, wie viele tolle, schöne Gemeinden da ja entstanden sind, wie Gott ihn gebrauchen konnte, dass er da ja irgendwo was richtig gemacht hat. Er sagt, ich habe gepflanzt. Ich habe den Samen gesät, ich habe gepredigt, ich bin zu den Leuten hin und habe gesagt, Leute, wollt ihr nicht an Jesus glauben da in Athen? Und auf einmal waren dann 3, 4, 5 und eine Gemeinde ist entstanden. Aber dann bin ich weiter. Dann wusste ich, mein Job ist getan, meine Aufgabe ist erledigt. Mehr kann ich nicht tun. Und dann kam Apollos und er hat begossen. Er war ein super Teacher, ein super Lehrer, ein super Coach, der die Leute begleitet hat, der den Leuten geholfen hat, in ihrem Glauben zu wachsen, der Jüngerschaftsprozesse eingeleitet hat. Aber war auch Apollos dafür verantwortlich, dass diese Leute wirklich in die Spur Gottes hineingekommen sind, in die Bestimmung, die Jesus für sie hatte? Nein, das hat Gott gegeben. Aber wir haben sie daran unterstützt und ihnen geholfen, dass Gott mit seiner schöpferischen Power, mit seinem Heiligen Geist diese Menschen verändern konnte und befreien konnte und heilen konnte und weiterführen konnte, dass sie gewachsen sind und selber angefangen haben zu pflanzen, zu begießen und selber dann eben auch in Aktion getreten sind. Und dann sagt er, Leute, es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Macht euch darüber keine Gedanken. Jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Als Pastor, wenn ich zurückschaue, das sind ja nun mittlerweile auch 30 lange wertvolle Jahre oder über 30 Jahre, wo ich bald zurücksehen kann, dann macht man sich immer wieder so auch Gedanken, wenn man auch so gerade an Studium zurückdenkt. Ich habe vorhin so erzählt hier, Rolf Matthäus kannte ich von früher. Wir haben ja sogar auch 2 Jahre zusammen uns überschnitten auf unserem theologischen Seminar. Wir haben zusammen studiert. Und wenn man so daran angesprochen wird oder zurück überlegt, dann kommen natürlich diese ganzen Erinnerungen hoch und man denkt an viele, viele, viele Studienkollegen, die super durchgestartet sind. Wir hatten einen Mitschüler, der hieß Bernd. Und wir haben gedacht, der ist ja genauso wie sein Namensvetter Bernd Bonke, der ist ja wie Reinhard Bonke, ist ja manchen ein Begriff, dieser Mensch, der da vor Millionen Massen gepredigt hat in Afrika, riesigen Versammlungen, den Gott da enorm gebraucht hat. Wir haben ihn dann Bernd Bonke genannt. Wir haben gedacht, der geht bestimmt auch nach Afrika und da kommen da auch die Massen zum Glauben und das geht ab wie Schmitz' Katze. Und irgendwann merkst du, da ist überhaupt nichts mehr. Da ist gar nichts draus geworden. Er hat sich da völlig vom Dienst und weiß nicht, ob er sich von Gott abgewendet hat, aber hat so einen Frust erfahren in seiner ersten Station, in der er also eine Gemeinde geleitet hat und versucht aufzubauen, dass er alles hat fallen lassen. Und wir sagen, wo ist dieser Enthusiasmus geblieben? Wo ist dieses Feuer, diese Begeisterung, diese Vision geblieben? Wie viele sind da auch in ihrem Dienst auf der Strecke geblieben? Und kann es sein, weil man einfach irgendwo versucht hat, etwas zu bewässern, obwohl man etwas pflanzen sollte und umgekehrt? Also eigentlich in Bereiche vorgestoßen ist, die Gott einem gar nicht zugedacht hat, im völlig falschen Job, in einer völlig falschen Berufung, im völlig falschen Dienst unterwegs war. Und ich habe auch so das Empfinden oft in unseren Gemeinden, dass dadurch, dass Persönlichkeiten da in einem völlig falschen Dienst durchgestartet sind oder in dem richtigen Dienst falsch durchgestartet sind und dann ganz viel Frust kam und auch negative, ungesunde, destruktive Kritik, dass dadurch ganz wertvolle Berufungen auf der Strecke geblieben sind. So oft mein Gedanke, auch mein Erleben oder was die Einzelnen dann auch selber äußern. Das ist so tragisch. Du stehst jedes Mal daneben und du möchtest wie jemanden auf der Rennbahn, ja, anfeuern und sagen, Mensch, nimm doch deine Berufung neu in die Hand, geh darauf zu. Und du merkst, da ist der Frust so groß, dass es da wirklich eine ganz neue Veränderung, ein ganz neues Erleben gibt. Aber wir müssen uns auch Gedanken machen, worum geht es eigentlich? Es geht um uns persönlich, es geht um den Plan, den Gott mit uns hat, aber es geht auch mit dem, was Gott vorhat. Und wir müssen uns als Gemeinden grundsätzlich die Frage stellen, hat Gott uns als Gemeinde hierher gestellt, sind wir am richtigen Platz, hat er einen Plan mit uns? Und ich glaube, diese Frage können wir eigentlich alle sehr schnell beantworten. Sie sagen, ja, wir glauben das. Und wenn wir zurückschauen und wenn wir auf unsere Vorväter schauen, die diese Gemeinde gegründet haben, dann gibt es da ganz klare Aussagen, die im Raum stehen. Worte, die Jesus gesprochen hat und die er dieser Gemeinde zugesprochen hat. Und es gibt eigentlich einen ganz, ganz klaren Auftrag. Es gibt einen ganz klaren Plan. Und deswegen ist Reformation immer wieder so wichtig. Dieser Begriff Reformation bedeutet, etwas in die ursprüngliche Form zu bringen. Und wir wissen alle, dass es oft gut ist, wenn wir uns irgendwo verlaufen haben und haben jetzt nicht das Smartphone mit dem Navi dabei oder eine Landkarte, dass wir wissen, wir müssen wieder zu dem Ursprung zurück, wir müssen dahin zurück, wo wir angefangen haben und müssen vielleicht ganz neu versuchen, diesen richtigen Weg zu finden. Und das ist Reformation. Reformation bedeutet nichts anderes, als sagt, wir gehen wieder in den Ursprung zurück. Und für uns bedeutet es, wir gehen ganz klar zum Wort Gottes zurück. Ich sage mal jetzt mit einem Lächeln, wir gehen nicht zu einem Onken zurück, ja, durch den damals hier in Deutschland der Baptismus entstanden ist und die gegründet wurden. Wir gehen nicht zu Luther zurück oder zu einem Augustinus. Nein, wir gehen back to the roots, wirklich zu den Wurzeln zurück, das ist für uns das Wort Gottes. Und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber diskutieren, wir können uns freuen über einen Luther, über einen Onken, über andere, die Gott unwahrscheinlich toll gebraucht hat, um wieder etwas zu reformieren und wieder etwas Neues, etwas zu erneuern, ja, und wieder in den Ursprung zurückzuführen. Aber wir begreifen, dass wir eigentlich zum Wort Gottes zurück müssen, zu dem, was Jesus gesagt hat, was Jesus gelehrt hat über Gemeinde. Und dann brauchen wir nicht diskutieren, Mensch, der Luther, der hat ja viel Gutes gemacht, aber auch viel Schlimmes. Das spielt doch alles gar keine Rolle mehr, sondern wir gehen zum Wort zurück. Und da ist immer die Frage, wie viel Raum wir dem Wort geben. Auch die Worte Gottes, die Bibelworte, die Gott in eure Gemeinde hineingesprochen hat, die euch als Ermutigung gegeben hat. Was wir persönlich tun, vergiss nicht, dass der Herr dir Gutes getan hat. Psalm 103 sagt, wir gehen wieder auch zu dem zurück, was Jesus mir gesagt hat, wo ich ihn erlebt habe. Und das spornt mich neu an, im Glauben innerlich aufzustehen und weiterzugehen. Diesen Schritt müssen wir auch mal wieder als Gemeinde tun oder als Arbeitsbereich. Dass wir sagen, wo hat Jesus klar etwas zu uns gesagt, wo wir uns an und für sich wirklich sehr, sehr sicher sind, Jesus hat diese Worte zu uns gesprochen und wie können wir das neu leben lassen? Vielleicht machen wir als Gemeinden auch in einer Strategie rum und versuchen da irgendwelche Wege zu verwirklichen, um Gemeinde zu bauen und sind auf einem völlig falschen Dampfer, auf einem völlig falschen Weg. Und das, was Jesus vor 5, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren uns als Gemeinde als Auftrag gegeben hat, als Strategie gegeben hat, als Ausrichtung gegeben hat, das haben wir aus dem Blick verloren und wir müssen uns neu reformieren, wir müssen wieder zurückgehen. Und das nächste, was ganz wichtig ist, ist einfach auch ein ganz fantastischer Begriff, ist Veränderung. Transformation, etwas wird verändert. Also einerseits Reformation, dass wir wieder zurückgehen zu dem Ursprung, das, was Gott uns gesagt hat, auch persönlich. Ja, was hat Jesus eigentlich mir als junger Mensch, wo ich so als Jugendlicher, so einige von uns, als Jugendlicher, als junger Mensch zum Glauben kam, was hat Jesus dazu mir eigentlich gesagt? Ist mir das überhaupt noch bewusst? Mache ich mir da Gedanken drüber? Bete ich da überhaupt? Arbeite ich damit noch? Was ist eigentlich daraus geworden? Okay, jetzt sind ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte vergangen und ich bin grauer geworden und denke, manches geht nicht mehr so. Und trotzdem kann der Heilige Geist, kann Jesus zu mir sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, dass du damit ganz neu durchstartest. Vielleicht sogar mit 60 oder mit 70. Kann das sein, oder? Und selbst wenn wir da Jahre, Jahrzehnte verplempert haben, dass Jesus sagt, ich möchte trotzdem mit dir neu durchstarten, macht nichts. Plan A ist nichts geworden, Plan B ist nichts geworden, holen wir eben Plan 10 aus der Schublade. Es ist nie zu spät, fang jetzt an und setz das um, was ich vor vielen, vielen Jahren in dein Leben hineingelegt habe und in dein Leben hineingesprochen habe. Und genauso ist es für uns als Gemeinde. Und bei Transformation müssen wir einfach wissen, Veränderung, dass der Mensch grundlegend immer schlecht mit Veränderung umgehen kann. Ich habe vorhin dieses Beispiel gebraucht, du bist in deinem Job oder deiner Tätigkeit oder hast ein Studium, das gibt es ja auch oft, ja, hast ein bestimmtes Studium angefangen, einen bestimmten Ausbildungsweg angefangen als junger Mensch und auf einmal merkst du, das ist es nicht. Ich muss da raus und es ist eine Veränderung dran. Das ist erst einmal unwahrscheinlich schwer, es macht mir Angst, es lähmt mich und genauso ist das auch in Gemeinden. Wir haben das gerade durch, dass wir jetzt diesen Schritt, und oh, ich kann euch sagen, was haben wir darum gerungen und was sind wir da Monate drum rumgegangen und haben von außen Beratung geholt und sind jetzt am Punkt gewesen, wir sind also bei uns als Ekklesiagemeinde, so Verband im Verband, Ekklesiagemeinden, die waren vor 10, 20 Jahren, waren sie gar nicht in unserem Pfingstbund, im BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstbewegung drin, sie waren ein eigenständiger Bund. Und dann ist ungefähr so ein Drittel, die gesagt haben, doch, wir wollen mehr vom Heiligen Geist, wir sind eigentlich recht ähnlich wie da der Pfingstbewegung, wir schließen uns denen an, es war nur ein Drittel. Und vor einigen Jahren ist dann der ganze Bund, die anderen 70% nachgefolgt, die sind jetzt alle bei uns drin. Aber diese Ekklesiagemeinde, da gibt es auch noch so andere Bünde bei uns, Volksmission und andere, die haben noch immer noch so ihre eigene Organisation, sogar ihren eigenen Verband, also Verband im Verband. Ja, und da saßen wir jetzt Freitag erst mit diesem Vorsitzenden dieses Ekklesiaverbandes zusammen und haben dann also Nägel mit Köpfen und haben gesagt, wir werden jetzt einen Generationswechsel vornehmen, wir werden einen jungen Mann bekommen von unserem theologischen Seminar. Und da haben wir erstmal alle, musste ich erstmal richtig durchatmen. Und der bekommt dann, wenn er jetzt im Frühjahr bekommt, also auch die Hauptverantwortung als Pastor und als Gemeindeleiter. Und der bisherige Gemeindeleiter, der ja schon lange überlegt, in Rente zu gehen, wird also in Rente gehen. Und der Pastor, der bisherige Pastor oder Hauptpastor, wird also auch dann eine andere Aufgabe übernehmen und abgeben. Ist das einfach? Überhaupt nicht. Kann ich mich absolut auch hineinversetzen, wenn ich über Jahrzehnte Blut und Schweiß in diese Gemeinde investiert und gegeben habe, dann ist das schon wirklich ein großer Schritt zu sagen, ich gebe das ab. Ich lasse die Jungen ran. Hier ist eine Veränderung dran oder ist ein Schritt erreicht, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über Josua und Moses. Moses, der wusste, ich gebe jetzt an Josua ab, die nächste Generation kommt dran. Es ist ein gewaltiger Veränderungsschritt, der auch nicht mal eben so geht, das sind mal eben so Peanuts, sondern es ist ein gewaltiger Schritt. Aber ich glaube, und das spüren wir auch alles, ein erforderlicher Schritt. Und man muss diesen Schritt auch gehen oder machen, vollziehen, wenn er auch dran ist. Schlimm wird es da, wenn wir Veränderung wollen, ist es gar nicht Veränderung dran. Oder wenn wir sagen, jetzt kommen nur die Jungen dran, lass mal die Alten alle da hinten, das wird nichts. Entsteht oft auch Chaos, oder? Weil dann wird rumversucht und rumgewurschtelt und es fehlt die Erfahrung, die Beständigkeit der Älteren. Es fehlen die Mütter und Väter im Glauben und es kann nur Chaos geben. Aber wenn nur die Väter und die Mütter da sind und die nächste Generation nicht zum Zuge kommt und wir auch eine Veränderung, eine notwendige Veränderung und notwendige Veränderungsschritte gehen, die ja nun mal in unserer veränderten Gesellschaft erforderlich sind, auch dann gibt es Chaos und dann werden wir irgendwann auf der Strecke bleiben. Denn im Reich Gottes ist Leben, ist Bewegung. In Gottes Reich ist schöpferische Kraft, ist Bewegung, ist Leben. Und da müssen wir mitgehen. Und das hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir bei unserem einen Herrn und Gott bleiben, bei Jesus Christus, und bei unserem einen Evangelium und bei dem Wort bleiben. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht lediglich um die Form, die Form. Ich sage oft, denke oft, wir müssen einfach die Form bauen, die Gott füllen muss. Sie haben vorhin gehört, unsere lieben Schwestern, ne? Mensch, wir brauchen da wirklich den Heiligen Geist. Und was haben wir für gewaltige Herausforderungen heute in unserer Gesellschaft? Aber Jesus hat alles und er bringt alles mit, dass er mit uns, mit dir und mir, diesen Herausforderungen begegnen kann. Oder es ist gerade eine Möglichkeit, dass viele Menschen über diese Herausforderung zum Glauben kommen. Aber dazu müssen wir auch die Form bauen. Wir müssen bereit sein, neue Wege zu gehen. Ich sage ganz offen, dieses The Turning, dass man frontal also rausgeht und sagt, da zum Nachbarn sagt, du brauchst Jesus und dann reibe ich ihm da eine Bibelstelle unter die Nase. Ich überziehe das mal so ein bisschen und dann ist da so ein Übergabegebet auf meinem Zettel, das betest du jetzt nach und dann, ja, okay, mache ich mal. Okay, wenn das Frucht bringt und wer das kann und wer das mag und wenn da der Heilige Geist drin wirkt, super. Ich persönlich sehe einen ganz anderen Ansatz. Aber es einfach stehen lassen und ich muss meinem Ansatz folgen. Und die eine Gemeinde geht diesen Weg der Evangelisation, des Wachstums und es passiert da was, ist super gut. Aber das kann ich nicht hier auf die Kranzer Straße, auf unser Umfeld beziehen und übertragen einfach und kopieren, sondern ich kann Prinzipien übernehmen, ich kann das checken, ich kann das durchgehen, aber ich muss dann herausfinden, was ist der individuelle Weg für unsere Gemeinde hier, für eure Gemeinde, ne? Oder auch für den jeweiligen Arbeitsbereich. Was hat Gott da mit der Jugendgruppe vor? Was mit den Royal Rangers? Kinderdienst? Kleingruppen jeglicher Art? Aber oft ist einfach Transformation, Veränderung absolut notwendig und sind wir bereit, diesen Schritt wirklich zu gehen? Auch da gehen wir oft den einfachen, den sicheren Weg. Wir sagen, nein, wenn wir jetzt Veränderung zulassen, dann müssen wir ja wieder prüfen, dann müssen wir das ja genau beobachten und wir müssen aufpassen. Wir wissen auch gar nicht, inwieweit sollen wir da hineinleiten, inwieweit sollen wir kontrollieren, wie weit können wir die jungen Leute zum Beispiel laufen lassen und müssen aber daneben stehen und zur richtigen Zeit, wenn wirklich etwas schief geht, auch da sein und helfen und den Fallschirm aufreißen, dass nichts passiert. Also ist oft sehr schwer. Wir müssen oft den Atem anhalten, weil wir haben einen Gott, der laufend Veränderung gibt, einen Gott der Transformation, der Veränderung. So ein Schmetterling, der sich von so einer hässlichen, kleinen, dicken, unbeweglichen Raupe in so einen fantastischen Schmetterling verwandelt. Das ist ja eine wahnsinnige Veränderung, Transformation. Aber vielleicht hat Gott das auch an bestimmten Punkt mit unseren Gemeinden vor. Wenn ich an unsere Gemeindesituation denke, sage ich auch, das ist ja längst nicht so einfach damit gelaufen, dass man sagt, okay, jetzt hat man eine Entscheidung gefällt und jetzt hat man hier einen personellen Wechsel drin und jetzt wird das laufen. Überhaupt nichts, es wird eine gewaltige Herausforderung auf uns zukommen. Aber gehen wir darauf ein und sind wir dazu bereit und sind wir auch bereit weiterzugehen, sagen, ja, das ist der erste Schritt, der erste Step, der erste notwendige Schritt ist getan, aber die nächsten Schritte, die müssen wir auch neu hören, neu herausfinden und wir müssen gucken, dass wir unser Team neu bauen. Und da kommt dieser dritte Punkt hinein, der mir für heute Morgen noch wichtig ist, und zwar für alle Asterix-Leser, Formation. Formation bedeutet zusammenzustehen, da ist nicht der Einzelne, sondern man steht zusammen. Und Paulus hat ja auch in der geistlichen Waffenrüstung Epheser 6 ab Vers 10 bis 20, da gebraucht Paulus dieses Bild des römischen Soldaten. Die römische Uniform sehen wir hier rechts. Und wie gesagt, was alle Asterix-Leser kennen, ist diese Schildkrötenformation. Die ist wirklich ganz wertvoll. Denn dieser Soldat, dieser römische Soldat, er war super gepanzert, er war super bewaffnet, er hatte ein richtig schönes, großes Schild, das so einiges abgehalten hat. Aber was ist, wenn der Soldat kämpfen musste und er hatte sein Schwert, er hatte seinen Speer und er hatte sein großes Schild, das hat ihn geschützt. Aber was ist, wenn ein Pfeil von hinten kam, wenn der Feind von hinten kam oder Obelix seinen Hinkelstein von hinten schmeißt? Was ist dann? Dann hieß es für den römischen Soldaten, wir gehen in die Schildkrötenformation. Und sie haben sich so aufgestellt wie auf dem Bild und sie waren von allen Seiten beschützt. Von der Seite, von hinten, von vorne und sogar von oben. Klasse, oder? Und so sind sie dann rangegangen und waren also gewaltig im Vorteil gegenüber dem Feind, durch diese Schildkrötenformation. Das ist das, was Gott immer geben möchte. Es kann immer mal Typen geben, Persönlichkeiten, die Gott einzeln in besonderer Weise gebraucht, aber da merken wir auch sehr schnell, die haben aber auch ihre Leute, ihre Sidekicks, ihre Schwestern und Brüder, die ihnen unter die Arme greifen, die ihnen helfen. Und in der Regel ist es immer so, dass Gott nicht den Einzelnen aussendet, den Einzelnen gebraucht, sondern eben die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und da ist es wichtig auch zu wissen, okay, wo stehe ich denn jetzt? Stehe ich an der Seite, stehe ich vorne, stehe ich hinten, halte ich mein Schild nach oben? Wie kann ich für den anderen da sein? Wie kann ich den anderen unterstützen? Nicht so sehr fragen oder nur fragen, was ist jetzt eigentlich hier meine Tätigkeit in der Gemeinde? Was kann ich tun und wie komme ich mit meiner Berufung durch, sondern wie kann ich den anderen denn unterstützen? Wie kann ich den anderen ergänzen? Wie kann ich dem anderen helfen? Paulus, Apollos, bin ich derjenige, der begießt, der aussieht, oder bin ich vielleicht der andere, der Leuten hilft weiterzukommen? Ich komme hier in riesige Gewissensnöte und denke, ich muss ja auf die Straße und muss da jetzt wildfremde Leute ansprechen oder meinen Kollegen hier in die Gemeinde schluren. Und das ist gar nicht meine Aufgabe in erster Linie. Sondern Jesus sagt, nein, du bist eigentlich doch ganz geschickt darin, etwas zu lehren, andere zu coachen, andere zu begleiten, andere zu unterstützen. Ich will gar nicht, dass du da rausgehst und dein Leben riskierst auf der Straße und den Nächstbesten ansprichst, sondern dass du hier in der Gemeinde bist, wo es warm und trocken ist, aber dass du dann derjenige bist, der andere im Wort Gottes weiterführt, der sie lehrt, der sie anfeuert, der sie begleitet, der für sie da ist. Als ein Seelsorger, als ein Begleiter, als ein Lehrer, als ein Coach. Noch einmal, hat eben auch damit zu tun, in welcher Aufgabe sind wir und vielleicht verfolgen wir die völlig falsche Aufgabe. Und zum Abschluss, ihr habt ihn ja auch auf diesem sehr guten Blatt, das ihr mitnehmt, diese Bibelstelle, auf die es dann eben auch ankommt, Kolosser 1,6. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Und das ist Reformation, das ist Transformation, das ist wirklich Veränderung. Da müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir als Gemeinde hier auf unser Umfeld eingehen und einwirken, dass eine wirkliche Veränderung stattfindet. Das ist eine große Herausforderung. Was ist eigentlich das für eine merkwürdige Truppe da, die sich da in dem Haus trifft, jeden Sonntagmorgen und irgendwie mutet es gar nicht an wie irgendwie eine Kirche, aber es ist doch irgendwie eine Kirche. Es kommt ja oft die Frage, ist es irgendwie eine Sekte, was ist das jetzt? Soll ich euch sagen, Mensch, da ist etwas, boah, das brauchen wir, das gibt uns Antworten, da finden wir Orientierung. Und wenn wir da hingehen, wenn wir uns auf diese Leute einlassen, auch wenn wir erstmal vieles gar nicht verstehen von dem, was sie da reden, was sie da tun, was sie da singen, aber da werden wir verändert. Da werden wir wirklich verändert. Und das ist das hier, was Gott sagt, was der Heilige Geist durch sein Wort hier sagt. Überall, wo das gelingt, will ich mal ergänzen, so Gemeinde zu sein, so Nachfolger Jesu zu sein, wie Jesus das möchte, da passiert eine Veränderung. Und das soll uns nicht frustrieren, das soll uns nicht abschrecken, sondern es soll uns positiv herausfordern, dass wir sagen, okay, Jesus, wir danken dir, dass wir hier nicht beten müssen und fasten müssen, bis wir umfallen, dass irgendwie Wachstum kommt, sondern dass wir ganz ruhig und entspannt und nüchtern überlegen können, wo sind wir einfach auf falschen Dampfer. Wo sind wir als Einzelne überhaupt nicht richtig in der Berufung drin, die Jesus uns zugedacht hat? Oder als ganze Gemeinde in der Berufung, in dem Weg drin, wie Jesus das geplant und gedacht hat? Und so gesehen ist es eigentlich sehr entspannt. Ich weiß, wenn man drinsteckt, ist es überhaupt nicht entspannt. Ich weiß ja, wovon ich rede und was wir auch für Prozesse als Gemeinde durchgehen. Oder das persönlich auch verfolge und überlege, Jesus, wo möchtest du mich eigentlich haben im Dienst? Wo willst du mich haben? Nicht, wo sehe ich mich, wo willst du mich haben? Dann fordert uns das schon gewaltig heraus. Aber vom Prinzip, dass wir manchmal auch ja, irgendwo an unserem Herrn verzweifeln, oder? Sagen, wir machen doch alles, wir sind hier, wir leisten hier unseren Job seit Jahrzehnten vielleicht und merken, irgendwie geht so vieles gar nicht so richtig vorwärts. Sie wissen, es liegt nicht an unserem Herrn, er ist treu, er hat uns lieb, das, was wir hier singen, das meinen wir von Herzen, das bekennen wir und das ist wirklich unsere Glaubensüberzeugung. Also überlegen, Jesus, wo haben wir dich irgendwie nicht richtig verstanden? Und wo müssen wir hier etwas verändern, etwas reformieren und transformieren im persönlichen Leben oder als Gemeinde? Da würde ich euch einfach Mut machen. Es ist eine abenteuerliche Reise, es ist eine schwere Reise, es ist nicht einfach, es ist es aber allemal wert. Wir haben heute Ewigkeitssonntag. Was ist, wenn wir auch in die Ewigkeit hineinkommen, vor unserem Herrn stehen und er uns fragen wird, was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du gemacht mit deiner Berufung? Was hast du gemacht mit den wertvollen Gaben, die ich in dich hineingelegt habe? Wenn du sagen könntest, ich habe es wirklich versucht und ich wollte dir treu sein, Jesus. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich bin dir treu geblieben und ich bin am Ziel angekommen. Darauf kommt es doch an, oder? Amen. Lass uns noch beten zusammen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du nicht irgendwie ein komisches, merkwürdiges Bild bist, das wir von dir haben, sondern dass du Gott bist, ein schöpferischer, ein gestalterischer Gott. Ich möchte dir danken, dass deine Macht, deine schöpferische Kraft so viel größer ist, als wie wir uns das überhaupt vorstellen können. Und wir wollen dir danken, Jesus, dass du absolut Wege und Lösungen mit uns hast. Wir wollen dir danken, dass du derjenige bist, der die Möglichkeiten hat, uns ans Ziel zu bringen, unseres persönlichen Lebens, aber auch als Gemeinde. Und wir möchten dir unsere Enttäuschungen, unsere Fragen, unsere Zweifel bringen, vielleicht aber auch all das, was gut gelaufen ist, was schon alles in unserem Leben gewachsen ist und an Frucht entstanden ist, das geben wir alles wieder voller Dankbarkeit an dich zurück, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder wachrüttelst, Herr. Wir wollen nicht den einfachen Weg gehen, wir wollen deinen Weg gehen, Jesus. Rüttel uns wach, wo wir eingeschlafen sind. Rüttel uns wach, wo wir in so eine ungesunde Routine hineingekommen sind, einen Tunnelblick haben, Herr. Und zeig uns ganz neu deine Vision, deine Weite, was in unserem Leben möglich ist und was in dieser Gemeinde möglich ist, Herr. Danke, dass du diese Gemeinde lieb hast, dass sie in deiner Hand ist, dass sie wertvoll ist, weil du ihr Herr bist, weil du der gute Hirte dieser Gemeinde bist, Jesus. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst, jede einzelne Persönlichkeit hier und auch wirklich lieb hast. Und wir beten, dass durch deinen Heiligen Geist das zum Tragen kommt. Und wir beten, dass ja, ganz am Anfang, was so gesagt, so innerlich auch ausgerufen wurde, dass diese Gemeinde ein Stück weit Antwort geben kann auf diese gewaltigen Herausforderungen, die in der Gesellschaft da sind. Jesus, lass diese Gemeinde Licht und Salz sein, das erleuchtete Haus auf dem Berg. Komm du mit deiner Kraft hinein, komm aber auch mit Heilung, auch innerer Heilung, auch mit Ermutigung neu durchzustarten. Danke, Jesus. Lass uns immer wieder erkennen, du bist Gott und wir sind deine Werkzeuge. Wir haben nur einen Teil und diesen Teil wollen wir erkennen, wollen wir tun. Und danke, dass du uns dabei hilfst. Vater, das beten wir im Namen deines Sohnes, im Namen Jesu. Und wir wollen das wirklich von dir empfangen. Amen. Und wir danken dir, dass du uns begleitest mit deinem Segen, dass du uns Schutz gibst, dass du uns deine Kraft schenkst. Wir bitten dich auch für den kommenden Freitag, für wenn wir uns von Hildegard hier dieser Welt verabschieden, dass das so ein richtiger Triumphtag, ein Freudentag wird, weil da ein Mensch, eine Persönlichkeit ist, die du gebrauchen konntest, Herr, wo du deine Spuren hinterlassen hast und wo wir wieder so einen Blick in deine Ewigkeit hineintun können. Hab Dank dafür. Amen.